SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Der neue Streik der Lokführergewerkschaft GDL bringt deutschlandweit Beeinträchtigungen für Reisende und Bahnkunden mit sich. Viele haben sich vorbereitet und auf den Streik eingestellt. Er hat den Bahnverkehr auch nicht völlig zum Erliegen gebracht.
Dennoch musste die Bahn in ihrem Notfahrplan die meisten Züge sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr streichen. Weil Lokführer fehlen, rechnet Bahnsprecher Achim Staus vor.
Es gibt im Nahverkehr tatsächlich regionale Unterschiede. Hier ist wie schon beim ersten Streik Ostdeutschland ein Streikschwerpunkt. Hier ist die GDL ja besonders stark organisiert. Im bundesweiten Durchschnitt schaffen wir bei den S-Bahnen und im Nahverkehr so um die 40%. In Ostdeutschland deutlich weniger, in vielen Metropolen im Westen aber auch deutlich mehr.
Im Fernverkehr bleiben 3 von 4 Zügen im Depot. Der Güterverkehr wird bereits seit Sonnabend bestreikt. Zwar fahren private Wettbewerbsbahnen auch beim Gütertransport ohne Einschränkungen, versichert die Bahn. Dennoch ist der Staatskonzern Deutsche Bahn ein besonders wichtiger Logistiker für die Industrie. Die Transport- und Produktionsketten seien vor allem in diesen Branchen betroffen, zählt Thilo Schäfer, Infrastrukturexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft IW Köln, auf.
Also die meisten Güter aus der Industrie kommen aus den Bereichen Chemie und Stahl. Also die werden das sicherlich am meisten zu spüren bekommen, dass der Schienengüterverkehr nicht funktioniert. 1-2 Tage, das kann man noch einigermaßen abfedern. Bei 3 und 4 Tagen macht sich das dann deutlich bemerkbar.
Die Industrie muss ihre Produktion streikbedingt drosseln. In der Nacht zum Mittwoch soll der Lokführerstreik sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr beendet werden. Bis dahin müssen Bahnkunden jedoch Geduld haben. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn befürchtet, der Streik könnte nach Corona die Rückkehr der Kunden in die Züge bremsen.
Es gibt, glaube ich, 2 unterschiedliche Folgen. Das eine sind unmittelbare Folgen. Das Reisen ist einfach für 2 Tage sehr viel aufwendiger, sehr viel unangenehmer. Es fährt nicht der gewünschte Zug. Man muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Aber wir haben sicherlich auch Langzeiteffekte. Die Bahn verliert natürlich als System ihren Ruf als zuverlässig.
Die GDL stellt sich auf einen sehr langen Arbeitskampf ein. Sollte es zu einer Tarifeinigung kommen, steht bereits die große Konkurrenzgewerkschaft EVG in den Startlöchern. Falls ein GDL-Tarifabschluss bessere Bedingungen als ihr eigener Tarifvertrag enthält, will die EVG ihr Sonderkündigungsrecht nutzen und ihrerseits bei der Bahn zum Streik aufrufen. Johannes Frevel, Berlin.
Bei ProBahn schwingen da also Sorgen um das Image der Bahn mit. Und wir wollen uns jetzt einen Bereich genauer ansehen, den der Streik besonders ins Licht rückt, den Güterverkehr. Mehr Güter auf die Schiene zu bringen ist und bleibt Ziel für den Klimaschutz. Nun fordert der Bundesverband der deutschen Industrie massive Investitionen in den Güterverkehr, um die Klimaziele zu erreichen, aber auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Darüber habe ich mit Peter Westenberger gesprochen. Er ist Geschäftsführer beim Netzwerk europäischer Eisenbahnen, Schienengüterverkehrsunternehmen neben der Bahn sind da vertreten. Die Lokführer dieser Unternehmen streiken nicht, allerdings sind auch Beschäftigte an wichtigen Schaltstellen, also Fahrdienstleister zum Beispiel, zum Streik aufgerufen. Herr Westenberger, wie gravierend ist denn dieser Streik für den Güterverkehr auf der Schiene insgesamt?
Also zunächst muss man sagen, dass die Bahnen, die nicht zur DB gehören, schon fast 60% Marktanteil haben. Die sind nicht bestreikt. Und was wir jetzt schon zum zweiten Mal mit Erleichterung festgestellt haben, ist, dass auch die Infrastruktur nicht substanziell bestreikt wird. Also gut, die Hälfte des Güterverkehrs rollt planmäßig sogar ein bisschen besser, weil auf dem Netz weniger los ist. Ich würde insgesamt ein bisschen für Abrüstung plädieren. Also ich finde sehr positiv, dass die Gewerkschaften jetzt auch gezwungen werden, deutlich zu machen, welche Zukunftskonzepte sie für die Schiene haben. Sie dürfen die Unternehmen nicht überfordern. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass gute Arbeitsbedingungen essentiell sind dafür in Zeiten des Fachkräftemangels. Insofern hoffe ich, dass die Tarifparteien auch bei der DB bald zu einer Einigung finden werden, sodass wir weiter am Wachstum auf der Schiene arbeiten können. Ich befürchte aber auch nicht, dass jetzt ein Streik wirklich die Schiene nachhaltig beschädigt.
Gleichzeitig bringt der Streik natürlich auch dem Güterverkehr nochmal neue Aufmerksamkeit, auch dem Ziel, mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Ist eben auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Bis zu 5-mal weniger CO2 fällt auf der Schiene an im Vergleich zu Lkw-Transporten. Ja, wo stehen wir denn heute? Wie gut gelingt es aus Ihrer Sicht, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu holen?
Also es gelingt noch nicht gut genug. Wir sind mit dem Markt mitgewachsen im Schienengüterverkehr. Also der Marktanteil hat sich nicht verändert, aber weil der gesamte Güterverkehrsmarkt insgesamt wächst, ist auch die Schiene gewachsen. Die Verlagerung von Verkehren von der Straße auf die Schiene ist aber ein altes Versprechen. Und wir sagen immer, es gibt vier Punkte, die dort viel entschiedener angepackt werden müssen, als das bisher gemacht wurde von den bisherigen Regierungen, muss ich sagen. Das ist der Infrastrukturausbau. Also wir haben seit 1994, seit der Bahnreform, nur 1.700 Kilometer Schiene neu in Betrieb genommen, aber 250.000 Kilometer neue Straßen gebaut. Das zweite Thema ist Innovation im Güterverkehr, also Automatisierung. Das ist quasi Ende der 80er Jahre endgültig stehen geblieben, als man dachte, man braucht den Schienengüterverkehr perspektivisch nicht mehr. Jetzt sehen wir, aus Klimaschutzgründen brauchen wir ihn. Und damit das alles tatsächlich von Seiten der Verlader auch funktioniert, müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Also es geht zum Beispiel nicht, dass die Schiene für jeden Meter Trassenentgelt bezahlt, aber der LKW tatsächlich nur auf den Autobahnen und den Bundesstraßen eine Maut. Und das vierte ist das Thema Bahnreform. Wir brauchen tatsächlich eine andere Behandlung der Infrastrukturen im Bereich der Eisenbahn. Und dazu muss es Strukturänderungen auch bei der DB geben.
Wie sollten die konkret aussehen?
Wenn Sie eine Infrastruktur haben, dann wird die normalerweise diskriminierungsfrei betrieben. Und das haben wir bei der Schiene nicht. Dort sitzen die Unternehmen, die transportieren und die Entwicklung der Infrastruktur betreiben, unter einem Dach. Und es kommt erschwerend hinzu, dass der Bund von der Infrastruktur in der Schiene Gewinne erwartet, was man beim Straßennetz, also denken Sie an die Autobahn GmbH, niemals erwarten würde. Und das macht die Schiene teuer und unflexibel. Deswegen müssen aus unserer Sicht die Spielregeln für die Infrastrukturen in der Schiene unabhängiger gestaltet werden. Das heißt nicht unbedingt, dass man den Konzern DB AG auflösen muss, aber die Verkehrsunternehmen müssen gesteuert werden wie andere Verkehrsunternehmen und die Infrastrukturunternehmen müssen eine Dienstleistungsfunktion, eine Kundenfreundlichkeit und eben eine Wachstumsorientierung bekommen, die sie heute im Konzern so nicht haben.
Wie hoffnungsvoll schauen Sie denn jetzt in die Zukunft? Es gibt ja das Ziel, den Anteil von Gütern auf der Schiene auf 25% von jetzt rund 19% zu erhöhen bis 2030. Was glauben Sie, wie stehen die Chancen?
Gut, also wir glauben, dass der Druck aus dem Klimaschutz, der eigentlich schon lange Jahre besteht, so hoch wird, dass man sich in wenigen Jahren auch wegen der anstehenden Strafzahlungen bei Verfehlung der Klimaziele, dass man doch auf die vorhandene, gut funktionierende und sehr klimafreundliche Dienstleistung des Schienengüterverkehrs verstärkt zurückgreifen wird. Und wir versuchen da jetzt konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wo man eben drehen muss, damit dieser Prozess sich deutlich beschleunigt.
Peter Westenberger ist Geschäftsführer des Netzwerks Europäische Eisenbahnen, das private Unternehmen im Güterverkehr auf der Schiene vertritt. Für den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat heute in den USA eine wichtige Entscheidung angestanden. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat nun als erster Impfstoff eine vollständige Zulassung dort bekommen.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA gab ihr grünes Licht für Menschen ab 16 Jahren. Bisher war der Impfstoff des Mainzer Herstellers und seines US-Partners in den USA nur mit einer Notfallzulassung im Einsatz. BioNTech-Pfizer hatte im Mai die vollständige Zulassung beantragt. Dafür musste die FDA rund 10-mal so viele Daten prüfen, darunter auch viele, die aus dem massenhaften Einsatz des Impfstoffes im Land in den vergangenen Monaten gewonnen wurden. Experten hoffen nun, dass mehr Menschen dem Vakzin vertrauen. Sie rechnen außerdem damit, dass mehr Unternehmen, Universitäten oder etwa Stadtverwaltungen Impfpflichten verhängen. Aus rechtlichen Gründen wollten viele zunächst die vollständige Zulassung abwarten. Der Impfstoffhersteller Moderna hatte Anfang Juli die vollständige Zulassung beantragt. Johnson & Johnson will noch in diesem Jahr nachziehen. Franziska Hoppen, Washington.
Und an der US-Börse hat die Nachricht von der vollständigen Zulassung des BioNTech-Impfstoffs der Aktie hohe Gewinne gebracht. Das Papier ist zeitweise um mehr als 10% gestiegen, auch Pfizer-Papiere gewinnen. Auch in Frankfurt an der Börse steht die Corona-Pandemie weiterhin im Fokus.
Anleger sind verunsichert, unter anderem, weil die Corona-Neuinfektionen der ansteckenderen Delta-Variante in vielen Ländern wieder rasant ansteigen. Hinzu kommt die Stimmung der Verbraucher, die sich laut EU-Kommission im August weiter verschlechtert hat. Denn die höheren Preise, ob im Supermarkt oder an der Tankstelle, drücken auf die Kauflaune. Nicht viel besser die Stimmung bei Vonovia. Der Wohnungskonzern startet einen neuen Übernahmeversuch des Konkurrenten Deutsche Wohnen. 53 Euro pro Aktie bietet Vonovia Deutsche Wohnen Aktionären und macht klar, Mehr sei nicht drin. In der Vergangenheit war Vonovia zweimal gescheitert, die Mehrheit der Aktionäre zu überzeugen. Dies soll also der dritte und letzte Versuch sein. Noch bis zum 20. September läuft die Angebotsfrist. Dann entscheidet sich, ob vielleicht doch noch Europas größter Wohnungskonzern entstehen kann. Vonovia jedenfalls gehört zu den größten Verlierern im DAX. Die Papiere büßen rund 2% ein. Auch Aktien von Deutsche Wohnen sind 0,5% im Minus. Der deutsche Leitindex DAX konnte seine frühen Gewinne nicht halten und liegt kurz vor Schluss nur noch leicht im Plus. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.